Was macht so ein EE-Pastor und Trainer? Evangelisation explosiv wurde genannt, klingt ein bisschen bedrohlich. Nun, vor 40 Jahren war ein Pastor, ein presbyterianischer Pastor in USA, der hörte von der Bevölkerungsexplosion und er war als Tanzlehrer Christ geworden und hatte sich ausbilden lassen. Und er wollte gerne, dass dieser Bevölkerungsexplosion eine geistliche Explosion der Christen entgegengesetzt wird. Das heißt, dass die, die Jesus Christus erfahren haben, dass die möglichst mithalten mit dieser Entwicklung, dass viele Menschen das Evangelium hören, die vielen, die jetzt auf dieser Welt da sind. Und da entstand Evangelisation explosiv. Er hatte 17 Leute in seiner Gemeinde und er und seine Frau, seine Tochter und einige andere, die erzählten dann ganz gezielt ihren Freunden und Nachbarn von Jesus und die Gemeinde wuchs und wuchs und es wurden Tausende. Und die Gemeinde besteht bis heute noch. Und diese Arbeit, so das Evangelium von Jesus in persönlichen Beziehungen weiterzugeben, diese Arbeit hat sich ausgebreitet. Viele andere Gemeinden weltweit in 212 verschiedenen Ländern haben das aufgenommen. Und in Deutschland wurde 2002 ein neuer Verein gegründet, Evangelisation Explosiv e.V. Und die haben mich als Pastor berufen und angestellt. Und so bin ich Leiter für Süddeutschland und bin dabei, in verschiedenen Gemeinden Christen zu begleiten, zu schulen, mit ihnen auch praktische Einsätze zu machen, sie anzuleiten, so dass sie das, was sie da lernen, wie man verständlich, wie man anschaulich, klar von Jesus erzählt, das Evangelium rüberbringt, wie man das weitergeben kann. Und wir haben um die 800 Leute in diesem Jahr geschult und in den letzten Jahren haben so über 100 Gemeinden in Deutschland, das sind schon Leute, die in EE ausgebildet sind. Auch in der FEG Freising zum Beispiel, das sind Leute, die sich untereinander ausbilden. Das ist das, was wir machen. Wir geben etwas weiter, dann kann man sich untereinander ausbilden. Das sind meistens so 13 Wochen Kurse. Man trifft sich montags zu einer theoretischen Einheit, man bekommt etwas Hausaufgaben mit und dann an Wochenenden oder auch sonst, wie kann man da noch was vereinbaren, dann sind so in einem 13-Wochen-Kurs 10 praktische Einheiten. Also, wir machen also Ausbildung, Theorie und Praxis. Wir möchten das nämlich erleben, wie das heute geht, dass man etwas von Jesus weitersagt. Ich habe das hier auch mit Marc Schwaben mal erlebt. Den ersten Kurs, den ich gemacht habe, das war mit Steffen und Elisabeth Müller. 13 Wochen lang haben wir uns getroffen. Ich nur mit diesem Ehepaar, wir haben gebetet. Wir sind auch hier rausgegangen. Man kann gut hier mit Menschen sprechen. Einmal waren wir hier, das war um die Pfingstzeit. Da waren so viele offene junge Leute, die saßen auf irgendwelchen Taschen, gepackten Taschen. Und wir waren erstaunt, was man so gut mit ihnen sprechen konnte. Und nach 2 Stunden merkten wir auf einmal, worauf die warteten. Und wir sahen, da kam eine große Prozession Richtung Altötting hier vorbei. Und wir haben in diese Prozession hinein mit diesen Leuten hier gesprochen, die hier gewartet haben. Und wir waren erstaunt, dass die so offen waren und so religiös und so, weil die so gut auf Jesus und aufs Evangelium ansprechen konnte. Und wir haben ihnen einiges mitgegeben, das sie dann gleich mitgenommen haben auf dieser Prozession. Ja, es wäre noch eine Menge zu sagen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade letzte Woche ist also der letzte 13-Wochen-Kurs abgeschlossen worden. 16 Leute haben abgeschlossen. Da wir schon einige ausgebildet haben, haben wir jetzt einen weiteren Schritt gemacht. Und zwar einen Aufbaukurs über den Islam. Also Martin und Annette Jäger waren ja gerade hier. Und sie haben zu meinem Grundkurs parallel hat Martin einen Islamkurs angeboten. In München gibt es 36 Moscheen und Gebetsräume. Und Martin ist ja sehr mutig, der hat sich da eingeladen bei den Mullahs und hat da Befragungen gemacht mit den Leuten zusammen. Und auch sonst haben wir besonders viel auch mit Muslimen gesprochen, ihnen uns ausgetauscht, auch vom Evangelium etwas weitergesagt. Unser bayerischer Ministerpräsident hat ja auch kürzlich gesagt, wir sollten mehr Dialog mit den Moslems suchen. Wir haben es gemacht. Und ich selbst hatte einen jungen Iraner in meinem Kurs, Shari, 25 Jahre, der in Teheran zum lebendigen Glauben gekommen ist, an Jesus, und wir sind miteinander unterwegs gewesen. Manche Muslime haben uns dann gesagt, das geht überhaupt nicht, wir sind Moslems, das war einer mal Christ würde. Und da sagte Shari, hallo hier, ich bin einer. Gott hat ihn angesprochen, wir haben interessante Erlebnisse gemacht. Und das Schöne ist auch immer wieder in unseren Kursen, es üben Angehörige, die Jesus Christus noch nicht so persönlich kennen, mit denen, die den Kurs machen bei uns, dann ein, wie man das Evangelium weitersagen. Und dann auf einer Stelle sagen sie auf einmal, was? So ist das mit diesem Glauben an Jesus. Ich möchte das auch. Im vorletzten Kurs hat eine Frau mit ihrem Mann geübt, also das Evangelium zu erklären an andere. Und dann hat er eines Tages gesagt, nein, ich will jetzt nicht nur üben, ich möchte das wirklich auch. Die hat ganz verdutzt geschaut. Und dann hat er mit ihr gebetet und hat Jesus in sein Leben eingeladen. Das ist doch eine schöne Geschichte. Überlegen Sie mal, Sie erzählen einem anderen von Jesus, so wie Sie ihn kennengelernt haben, und der möchte auch Jesus kennenlernen und würde auch so zum lebendigen Glauben kommen wie Sie. Das wäre doch schön, oder? Oder auch in der Gemeinde bekommt man Anleitungen, Hilfen, auch immer wieder, auch permanent, wie man besonders seinen Alltag gestalten kann, auch als Christ, so dass man auch das Evangelium weitergibt. Genau das ist das, was ich mache, meine Frau mache, wo wir in Gemeinden unterwegs sind, zu Tagesseminaren, zu mehrwöchigen Seminaren. Wir haben demnächst, im Anfang Februar wieder zum vierten Mal schon in München einen Leiterkurs für eine ganze Woche. Und da kommen verschiedene Leiter zusammen und wir machen auch praktische Einsätze zusammen und die nehmen das dann weiter mit in ihre Gemeinden. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, für die Internet haben, ich habe eine Internetseite begonnen, www.eesüd.de. Da gibt's also aktuelle Berichte von den verschiedenen Angeboten, das sind eine Menge Erfahrungsberichte von Leuten drin, von Leitern, von Mitarbeitern, von Leuten aus den Gemeinden, was sie da so erlebt haben. Ja, wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Leben im Advent am Beispiel Simeons. Sind Sie schon so richtig im Advent 2005 angekommen? Ist der Advent schon so richtig angekommen? Oder ist es nur wieder alle Jahre wieder? Ist mal so eine Zeit und ein bisschen heftig überall, ist was los und dann ist es wieder vorbei. Man hat sich schon an die Geschichten so sehr gewöhnt. Ist ja auch immer wieder oft dasselbe. Die Weihnachtsgeschichte hört man so 3, 4, 5 Mal und man schaltet schon ab und denkt, ja, das kenne ich ja alles. Leben im Advent am Beispiel Simeons. Wie kann uns das erreichen? Wie können wir darauf eingehen? Nun, ich möchte uns diesen Simeon ein bisschen vorstellen, von dem wir vorhin in unserem Text ja gelesen haben, in dem Evangelium von Lukas. Simeon erstens lebt mit Gott. Wir wissen nicht sehr viel von ihm. Wir wissen, dass er alt war, dass er Simeon heißt. Simeon heißt Erhörung. Das war ja so eine Sache bei den jüdischen Namen. Da war oft die Namensgebung, das war dann auch das Programm im Leben dieser Leute. Simeon hieß Erhörung. Wir sehen hier, er lebt mit dem lebendigen Gott. Er vertraut den Verheißungen Gottes. Er ist immer wieder dort in diesem Tempel in Jerusalem, an dieser Wirkungs- und dieser Wohnstätte des lebendigen Gottes. Da ist er. Und wir lesen in der Bibel noch von einigen anderen Personen, von einigen Frauen und Männern, die dort sich auch aufhalten. Wir lesen im Lukas-Evangelium, wo ja die Geschichte von diesem Jesus, von diesem irdischen Jesus so schön beschrieben ist, wie er in diese Welt kam und was da so mit diesem Jesus, mit diesem Menschen Jesus, wie das so ablief, was da alles passierte. Und da lesen wir einiges auch hier in diesem Text und es ist gut, etwas von dem Judentum zu verstehen, was da so los war in dieser ganzen Geschichte. Die jüdischen Jungen, die wurden beschnitten am 8. Tag. Und da war auch die Namensgebung an diesem Tag. Davon lesen wir etwas. Josef und Maria, die Eltern, das heißt der Pflegevater Josef und Maria, hier steht von den Eltern, die hatten von einem Engel eine Botschaft bekommen. Jeder für sich. Und der hatte gesagt, sie sollten diesen Jungen Jesus heißen. Das machten sie auch. Sie ließen ihn beschneiden, wie das so im Judentum Sitte war, und sie nannten ihn an diesem Tag, und da war das Fest Jesus. Und dieses Wort, was heißt das eigentlich, Jesus? Dieser Name Jesus heißt, Gott rettet. Oder er hilft. Er ist der Heiland der Menschen. Das ist dieser Jesus, wurde dieser Mensch, dieser kleine Junge wurde Jesus genannt. So wie Gott es gesagt hatten, so taten es die Eltern. Nach 8 Tagen. Dann nach 40 Tagen war dann noch etwas. Da war eine Darbringung im Tempel. Er war der Erstgeborene dieses Paares, dieser Frau Maria und dieses Pflegevaters Josef. Und sie brachten Jesus in den Tempel. Er war ja in Bethlehem geboren. 10 Kilometer von dort entfernt waren sie, gingen sie nach Jerusalem in den Tempel. Und sie taten das, was da das jüdische Gesetz vorschrieb. Nach 40 Tagen. Der Erstgeborene sollte ganz, der gehörte Gott, der sollte Gott geweiht werden. Und sie machten das. Sie brachten diesen Erstgeborenen in den Tempel, sie weihten ihn Gott. Und dann gab es ein Lösegeld. Die nahmen den ja wieder mit. Das waren 5 Schekel. Das waren einige tausend oder ja, vielleicht einzelne tausend sogar Euro, die man da abgab. Je nachdem, wie reich man war, gab es da Vorschriften dafür. Dann gab es noch im jüdischen Gesetz etwas, so eine Frau, die galt als kultisch unrein nach einer Geburt, 40 Tage. Und nach diesen 40 Tagen gingen sie da in den Tempel, um diese Reinigung zu vollziehen. Da gab es ein Brandopfer und ein Sündopfer. Normalerweise war das ein Schaf und eine Taube. Und die beiden waren offensichtlich recht arm. Josef war ja schon eine ganze Zeit jetzt unterwegs gewesen. Die wohnten ja eigentlich in Nazareth. Da hatte einiges an Verdienstausfall. Die waren also nicht sehr reich, dieses Paar. Ein sehr bescheidenes, armes Ehepaar. Sehen wir ja auch hier aus diesem Text schon. 2 Täubchen haben sie gekauft da im Tempel und haben sie da geopfert. Sie kamen in den Tempel. Viele andere war noch viel Betrieb da in jenen Tagen. Und sie kamen da hinein und taten das, was ich jetzt hier geschildert habe. Und gerade in dem Augenblick, als diese 2 mit ihrem kleinen Baby da reinkamen, da begegnet ihnen Simeon. Von ihm ist auch einiges gesagt. Er vertraute, er glaubte an die Verheißung Gottes. Er war schon alt geworden darüber, aber er kannte das Alte Testament, was da gesagt wurde von diesem Messias, von diesem Retter, den Gott schicken würde. Er wusste eine Menge und er glaubte, und die Jahre vergingen, alle Jahre wieder. Er ging immer wieder in diesen Tempel und sein Vertrauen erlahmte nicht. Er hielt an diesem Vertrauen fest und es steht auch eine Menge hier über ihn, dass er ein geistlicher Mensch war, dass der Geist Gottes dort war, dass ihn ein etwas Inneres beseelte, ein inneres Vertrauen, etwas, was Gott ihm auch geschenkt hat. Gott hatte diesen Mann begabt, beschenkt mit seinem Geist, so wie das im Alten Testament da so immer wieder gesagt ist. Er vertraute den Verheißungen Gottes und Gott stärkte ihn durch seinen Geist in diesem Vertrauen. Er wartete auf das Kommen des göttlichen Heils. In einer dunklen Zeit, wo viele Menschen sehr, sehr gleichgültig waren, wo viele Menschen das gar nicht mitbekommen. Deswegen bewundere ich auch diese Männer und Frauen hier am Übergang der Heilsgeschichte, diesen Zacharias, diese Elisabeth, diese Maria, diesen Josef, diese Hanna, diese Leute, wie die da sensibel waren. Es ist wirklich sehr beachtlich, was da für ein Puzzle zusammenkommt. Diese Engelbotschaften, die diese Leute empfingen, die so sensibel waren. Gott sprach durch seine Engel, Gott sprach durch seinen Geist an dieser Zeit des Heils, der besonderen Heilszeit, der Zeitenwende, sprach Gott in einer ganz besonderen Weise. Und hier sind uns einige dieser Leute vorgestellt. Auch dieser Simeon. Er war fromm und gerecht, sagen einige Übersetzungen. Ich denke, das heißt, er lebte seinen Glauben aus. Es war ein überzeugend gelebter Glaube, den dieser Simeon hatte. Er stellte sich auf Gott ein. Er war nicht selbstgerecht, aber er war gerecht. Er hatte ein gutes Verhältnis, ein richtiges Verhältnis zu Gott. Er hatte Gott sehr bestimmend in seinem Leben. Er vertraute Gott, denn das bedeutete etwas, dieser Glaube. Das war ein lebendiger Glaube, das war ein sehr tragfähiger Glaube, den er hatte, denn das hielt Jahre und Jahrzehnte durch, diese Hoffnung, diese Geduld, die er hatte. Das finde ich sehr beeindruckend. Leben im Advent am Beispiel Simeons. Er lebte mit Gott in einer dunklen Zeit, wo viele Menschen gar nicht so lebten. Und das langfristig. Und das hat sehr viel mit wirklichem Christsein zu tun. Man lebt mit Gott, man vertraut dem lebendigen Gott, man vertraut sich ihm einmal an, irgendwann muss es beginnen und dann lebt man mit diesem Gott. Dann wird das ein Lebensstil. Christsein ist ja nicht etwas ganz Kurzfristiges, ein Sprint, sondern ein Marathon. Und das sehen wir hier bei diesem Simeon. Er war nicht nur alt geworden, er war auch reif geworden. Geistlich, auch als Mensch und als geistlicher Mensch reif geworden. Was ist das denn, Reife? Nun, das ist Hingabe plus Zeit. Er lebte Gott, er vertraute Gott und das machte das permanent. Immer wieder, er suchte Gott, er ließ sich stärken von Gott und er lebte seinen Glauben aus. Und er hielt an diesen Verheißungen fest über Jahre und Jahrzehnte. Und er näherte sich aus diesem Glauben an den Verheißungen Gottes, die er offensichtlich gut kannte, die er sich eingeprägt hatte. Auch in dem, was er sagte, kann man das sehen. Er wartete auf das Kommen des göttlichen Heils. Das Zweite, Simeon bekommt Antwort auf seine Fragen und sein Warten. Und er gehorcht weiter der Führung Gottes durch seinen Geist. Der Glaube gibt Antwort, der Glaube bekommt Antwort. Wer wirklich Gott sucht von ganzem Herzen, von dem verspricht Gott, dass er sich finden lässt. Deswegen stehe ich auch heute hier, weil ich es erlebt habe vor etlichen Jahren, dass es anfing. Ich habe auf Jesus gesetzt, was ich mir nie so vorstellen konnte. Und an jenem Abend, als ich ihn einlud in mein Leben, wurde er mein Freund. Und ich spürte tief in meinem Herzen, jetzt weiß ich, meine Sünde ist vergeben. Jetzt weiß ich, Jesus hat mich angenommen. Jetzt ist die Angst vor Gott, die Angst vor Verlorenheit, die Angst vor dem Tod gewichen. Und es hat ein neues in meinem Leben begonnen. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache. Wer wirklich zu Gott betet, wer wirklich zu Jesus betet, der bekommt Antwort auf seine Fragen. Manches geht ganz schnell, dann weiter in Bezug auf Antworten, manches geht nicht so schnell und manches dauert Jahre. Und es soll sogar noch eine vierte Kategorie geben, die von Fragen und Problemen, die ein Christ erst im Himmel beantwortet bekommt. Ja, es gibt manche Christen, die sind so unwahrscheinlich schnell, die denken, sie können alle Probleme schnell wegbeten. Also ich bin auch schon ein paar Jährchen Christ und ich merke, es gibt verschiedene Fragen, es gibt verschiedene Probleme und Kategorien von Problemen im Christsein. Das Schönste und Beste ist, wir können mit Gott leben, aber manche Probleme und Fragen stehen an, manche kommen auch erst noch dazu sogar und manches dauert ein bisschen länger. Und dieser Simeon, es kann uns eigentlich eine sehr große Ermutigung sein. Auch denen, die schon lange etwas hoffen, auch erbitten, von Gott erwarten, für sich selbst, für ihre Familie, für ihr Umfeld. Dieser Simeon kann uns und will uns ermutigen, in dieser Spannung, in dieser Erwartung weiter zu sein, sich auf Gott zu besinnen und mit ihm weiter im Gespräch zu sein und zu bleiben. Auch wenn er sagt, warte weiter, warte. Ich bin da, ich halte dich, lebe weiter, warte weiter. Es ist eine mögliche Antwort Gottes. Natürlich beantwortet Gott auch gerne Fragen unseres Lebens, wenn wir sie aufrichtig stellen und wirklich auf seine Antwort hoffen und setzen und auf Empfang sind, um darauf einzugehen. Simeon erlebt eine sagenhafte Führung. Das finde ich also wunderbar, dass die sich da gerade getroffen haben, im Tempel, wo so viel Betrieb noch so waren. Dass der das erste Weihnachtsgeschenk so erwischte. Ich habe diese Andacht schon mal hier und da geschrieben, als Kurzandacht, da habe ich drüber geschrieben, das allererste Weihnachtsgeschenk. dass der das mitbekommen. Das allererste Weihnachtsgeschenk, das war nicht schön eingepackt, mit Schleifen verziert und so weiter. Das waren irgendwelche Zeitungen oder so. Ich weiß nicht, was die da hatten. Windeln steht in der Bibel. Wie die das gemacht haben da. Dass die sich da trafen, dass der Simon in diesen unscheinbaren Ehepaar, diesen armen Leuten, dass er kannte mit diesem Kind und dass er sogar in die Hand bekam, so eine Beziehung dazu bekam und haben durfte. Gerade in dem Moment führte Gott diese Leute dahin und zusammen, Gott arrangiert auf wunderbare Weise. Ich meine, das verstehen viele von uns, dass unser Leben nicht ein Zufall ist. Gott arrangiert sagenhafte Begegnungen, wunderbare Dinge. Wir merken das nicht immer so perfekt, auch wenn ich so vorhin habe ich erzählt, dass wir dann da waren, da war gerade eine Prozession und es gibt andere Dinge in unserem Leben. Ab und zu merken wir aber, das kann doch nicht Zufall gewesen sein. Da ist doch irgendwie, es ist von Gott zugefallen. Gott führt. Und Simeon erlebt das hier. Er ist auch wirklich gut auf Sendung bei Gott. Er hat ein sehr lebendiges Verhältnis. Er pflegt diese Beziehung. Er geht zum Gottesdienst. Er betet dort. Er hört dort, wo da gelesen wird vom Alten Testament, von diesem Vater des Herrn Jesus Christus, von diesem Gott der Juden und der Christen. Dort hört er auf diesen Gott. Und da bekommt er Antwort. Und er bekommt dieses Kind in seine Hand. Er sieht das. Er begegnet diesem Ehepaar. Sein Warten wird erfüllt. Und er merkt, er ist innerlich sehr, sehr glücklich da. Und er merkt, das ist hier das, was Gott noch mit mir wollte. Und das ist das, was ich ersehnt habe. Damit kann ich ja leben. Damit kann ich sterben. Diese Begegnung mit Gott, das macht ein Leben ungeheuer erfüllt. Es ist gar nicht entscheidend, wie lange wir leben. Es ist nur entscheidend, wie intensiv wir leben. Und es ist auch sehr entscheidend, dass Gott etwas über unser Leben sagt. Dass er in unser Leben hineinredet und dass wir zu ihm gehören, dass wir eine gute Beziehung haben. Das ist das Entscheidende. Und das erlebt dieser Simeon, weil er so gefragt hat. Er bekommt Antworten. Und er erlebt unwahrscheinlich die Gegenwart und die Führung Gottes durch seinen Geist. Gott schenkt seinen Geist damals, heute in noch weiterer, etwas anderer, aber auch in konkreter Form, geistlich konkreter Form. Wenn man Jesus Christus vertraut, geschieht ein Wunder, das nur Gott tun kann. Gott schenkt einem wirklichen Christen seinen Geist. Die Bibel sagt mal, ohne den Geist Gottes ist Christsein überhaupt nicht möglich. Aber wenn man in seinem Herzen Jesus Christus vertraut und Jesus Christus begegnet, sich ihm zuwendet von ganzem Herzen, die ganze Vergebung empfängt und sich Jesus total anvertraut, dann geschieht von Gott her das Wunder, dass er in unser Herz und Leben kommt. Und das nennt die Bibel geistliche Geburt. Und das geschieht durch den Geist Gottes, der heute auch noch wirksam ist, der heute noch Menschen beschenkt, erfüllt. Bei mir hat das auch angefangen. Und viele hier wissen das auch. Man kann das wissen, dass der Geist Gottes in unserem Leben ein Werk getan hat, dass er Wohnung genommen hat. Wenn man merkt, ich kann an Jesus glauben, ich weiß es jetzt auch. Das ist Wirken des Geistes Gottes. Wir haben uns ja unseren Glauben nicht aus den Fingern gesaugt. Wir bilden uns das Ganze ja nicht ein. Wir vertrauen auf den lebendigen Gott, wir lesen von ihm. Aber es geschieht auch etwas von Gott her, durch den Geist Gottes, auf sein Wort hin und in Verbindung mit seinem Wort. Das hat der Simeon auch erlebt. Und so erlebt er wirklich die Erfüllung seines Lebens und dankt dem lebendigen Gott. Und so sehen wir ihn hier in dieser Situation. Das Dritte. Simeon bekommt durch das Vertrauen in Gottes Wort einen Durchblick. Einen Durchblick auf Jesus. Was da über diesen Jesus gesagt ist. Das ist hochinteressant. Ich ermutige Sie alle, noch einmal neu in diesen Tagen, diesen Weihnachtstagen, diese Geschichten zu lesen, noch einmal neu zu lesen. Es ist so, wirklich so interessant. Was die einzelnen Leute erkennen und was sie über diesen Jesus sagen, das ist ein sagenhaftes Puzzle. Es ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, was die Frauen sagen, was die Männer sagen. Sehr interessant. Hier ist gesagt in unserem Text, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simon hat noch ein spezielles Wort für Maria, die Mutter. Er segnete sie beide, das Ehepaar, und die Mutter sprach zu Maria, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Und durch deine Seele wird ein Schwert ringen, damit viele Herzen und Gedanken offenbar werden. Simeon sieht den Heiland der Welt, diesen universalen Retter, diesen Messias, diesen von Gott gesandten Retter. Es ist einzigartig, das biblische Heil. Das biblische Heil hat die Qualität, dass das Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung kommt. Nur das biblische Heil hat die Qualität, dass die Sünde, dieser tiefe Egoismus im menschlichen Herzen, diese Trennung von Gott und dieses sich um sich selbst drehen des Menschen, dass das bewältigt wird, dass da das, was schon schiefgelaufen ist, vergeben wird und dass da, wo wir schief gewickelt sind, einfach in uns selbst verkrümmt, dass Jesus hineinkommt, das heilt und dass wir wieder Menschen sind, die frei und offen werden für Gott und für andere Menschen. Und das Böse in dieser Welt, Jesus nennt, spricht von dem Satan, von dem Dunkel, das er verbreitet, er und sein Heer. Die Qualität, diesen Satan zu besiegen und in diese Dunkelheit Licht zu bringen, hat dieser Retter. Da kann nur wirklich Gott etwas tun. Simon spricht von deinem Heiland. Da kommt Hilfe von wem? Von Gott. Jesus ist der Heiland, der Retter von Gott, so wie es in seinem Namen schon drin ist. Und hier, das ist das, was Simeon preist. Das Heil Gottes in das Dunkel der Sünde, des Todes und des Teufels hinein. Sieht Simeon in diesem Jesus, in diesem kleinen Kind, so verwechselbar mit den Menschen, er sah wirklich nicht besonders aus, war absolut verwechselbar und doch einzigartig und ganz besonders. Und das durfte dieser alte Mann sehen. Nun, manche sagen, er ist ein Kreis gewesen, da habe ich schon mal gedacht, ist vielleicht so ein bisschen ein Datterkreis. Jetzt habe ich gelesen bei anderen guten Auslegern, die haben gesagt, er war wahrscheinlich schon auch noch ein kräftiger Prophet, dieser Simeon. Hatte ja prophetische Gabe. Das ist mir auch ein bisschen einsichtiger, aber er war schon sehr alt. Vielleicht hat er nicht mehr ganz genau gesehen. Ich brauche auch schon eine Brille. Der war schon einiges noch älter. Und dieser alte, fast blinde hat durchgeblickt, das finde ich sagenhaft. Ein Durchblicker, er war ein wirklicher Durchblicker. Er sah, es gibt ja hier eine Zeitung, die sah, wird immer wieder geworben, wer sie liest, sieht mehr. Ja. Nun, wer die Bibel liest, sieht mehr, sieht viel mehr, noch viel mehr. Wie viel mehr sieht man dann? Ewig mehr. Ewig mehr. Es ist noch eine ganz andere Dimension. Die Bibel gibt uns Einsicht in die Ewigkeit. Von Gott her sehen und handeln können. Das ist das, was Simeon sah. So, er war ein Durchblicker. Gott schenkt diesem Simeon diesen Durchblick durch sein Wort und durch seinen Geist hinein, dass er das erkennen konnte, dass da dieses Wunder passiert war, dass er diesen Jesus, in diesem Kind, diesen Retter sehen konnte. Und er sagt einiges über seine Zukunft. Er zeigt auf, dass das wird mit Leid und Schwierigkeiten verbunden sein. Viele damals sahen ja nur den Starken, der politische Verhältnisse vielleicht ändern könnte oder sollte, nämlich diese Besatzungsmacht der Römer rauswerfen. Simeon hatte genauer gelesen und er vertraute, so wie es in der Bibel stand, diesen Leidenden, der für die Sünde kommt und stirbt, aber der Macht hat, der von Gott ist und das wirklich bewältigen kann. Diesen sah Simeon, diesen Jesus, so wie er dann sich entwickelt hat, wie er dann gekommen ist. Denn die Krippe und das Kreuz sind ja beide aus dem gleichen Stoff, aus Holz. Und dieser Jesus ist gekommen in diese Krippe und dann ist er gegangen an dieses Kreuz, um die Verbindung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Und Jesus und dieser Simeon sieht diese Dinge. Er hat noch ein spezielles Wort an Maria, die Mutter Jesu. Finde ich auch sehr schön. Jesus spricht sehr persönlich auch in ihr Leben, in das Leben auch dieser Mutter. Warum hat er eigentlich nicht zu Josef noch gesprochen? Nun, man nimmt an, in der Tradition, dass der Josef wahrscheinlich die öffentliche Wirksamkeit Jesu gar nicht miterlebt hat. Der muss relativ früh gestorben sein. Von Maria weiß man aber, dass sie schon mal hier und da dabei war. Als Jesus einmal Dämonen ausgetrieben hat, da ist er, sie mit einigen anderen Brüdern, Stiefgeschwistern von Jesus, dann vorbeigekommen und wollten ihn da wegholen. Ist auch nicht mehr von Josef die Rede. Maria war ja noch dabei, als Jesus am Kreuz dann starb für die Menschen. Und sie bekommt ein Trostwort, ein Ermutigungswort hier, auch schon durch den Geist Gottes von Simeon mit. Und diese natürlich beide werden hier gestärkt für ihr Leben. Josef und Maria. Und Maria für besondere Dinge und weiteren Verlauf ihres Lebens nochmal besonders. Das finde ich alles enorm, was hier so drin steht und wie Gott redet und wie Gott diesen Simeon uns hier vorstellt. Als einen Durchblicker, als einen geistlichen Durchblicker. Also, meine drei Punkte heute waren: Simeon lebt mit dem lebendigen Gott in einer dunklen Zeit. Permanent. Langfristig. Zweitens. Er bekommt Antwort auf seine Fragen. Und drittens, er bekommt Durchblick. Durchblick auf diesen Jesus, dem er ganz persönlich begegnen kann. Wie können wir uns gut einstellen, so richtig ankommen? Wie können wir Menschen sein, die lernen und im Advent leben? Ganz kurz noch ein paar praktische Punkte. Das Erste, was ich sagen möchte, ist noch an ganz praktischen Punkten, ist: Bereite dich vor mit Dringlichkeit. Wie viel bedeutet das Ihnen, was ich hier heute gesagt habe? Dieses Geschehen mit Gottes Zukunft, mit diesem Jesus, diesem einzigartigen Retter. Was bedeutet Ihnen das? Stellen Sie sich darauf ein. Dieser Jesus hat ungeheure Bedeutung auch für die Zukunft. Er ist der Herr der Zukunft. Er macht die entscheidenden Termine in der Zukunft. Er hat ein gewaltiges Heil gebracht, aber er wird wiederkommen, persönlich, leiblich wiederkommen. Man kann heute schon sich auf ihn einstellen. Deswegen bereiten Sie sich vor mit Dringlichkeit. Das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist: Wachen Sie mit Erwartung. Wachen Sie. Seien Sie wach. Schauen Sie, was der lebendige Gott vorhat. Fragen Sie ihn, wie das ist mit dem Welt und wie mit der Welt und wie wir heute hier als Christen leben und glaubwürdig leben und dienen können. Wachen Sie mit einer Erwartung. Schauen Sie aus, dass Gott wirkt und tut. Er ist mächtig am Werk in unserer Zeit und Welt. Er tut Vielfältiges. Auch in Ihrem Leben will er vieles tun. In Ihrer Gemeinde, in unserer Region hier in München, in Bayern. Er ist am Werk. Er hat eine Menge Pläne. Er wirkt. Wachen Sie mit Erwartung. Erwarten Sie, dass Gott Sie segnet. Wenn Sie morgens aufstehen, lesen Sie ein Wort von Gott und bitten Sie ihn, dass er Sie führt und dass Sie seine Spuren, seine Kraftwirkungen erleben in Ihrem Alltag, in Ihrer Woche. Dass er Ihnen Antwort gibt auf die Fragen Ihres Lebens, die Sie haben in Ihrer Familie, in Ihrer Ehe, mit Ihrer Arbeitsstelle. Bitten Sie Gott, dass er durch seinen Geist Ihnen Antworten gibt und Kraft gibt. Treffen Sie sich auch mit anderen, um das zu besprechen und das auszutauschen. Das nächste Praktische ist: Freuen Sie sich und seien Sie gelassen dabei. Die Vorfreude soll die schönste Freude sein. Es ist so. Es ist Advent so bei mir angekommen, dass ich mich wirklich freue auf Jesus, auf sein Kommen, auf seine neue Welt, auf seine Wirkungen. Wer in die Bibel schaut, der sieht, dass die Freunde Gottes, die Gläubigen, die Jesus wirklich vertrauen, dass sie eine schöne Zukunft haben. Dass Gott sie hindurchbringt durch das Dunkel der Zeit. Deswegen ermutige ich Sie. Erwarten Sie Jesus mit Freude und zugleich mit Gelassenheit. Denn Gott kommt zum Ziel mit seinen Plänen. Er erfüllt alle seine Verheißungen. Das ist schön. Deswegen können wir freudig und gelassen sein in unserer Zeit und Welt. Und ein letztes, ein viertes, was ich Ihnen sagen möchte, ist: Handeln Sie. Wir warten ja nicht jetzt Däumchen drehen auf die Zukunft Gottes. Hier, dritter Klasse, auf die Unterbringung erster Klasse, irgendwann mal im Himmel. Jesus Christus hat zu seinen Leuten gesagt, solange sie leben, sie sollen handeln. Handeln in Liebe, diesen lebendigen Glauben in Liebe leben, in Wort und Tat. Liebe, diese, von dieser Liebe Gottes weitersagen, diese Liebe Gottes ausstrahlen, diese Liebe Gottes ausbreiten in dieser Welt, damit dafür sorgen, dass andere diese Liebe Gottes wirklich erfahren. Dieses Heil, das so tief, so umfassend ist, dass das hineingewirkt wird in unsere Welt, in unserem Leben sichtbar wird. Darum geht es, dass wir damit handeln, dass wir Gutes tun im Sinne des Evangeliums, dass Menschen dieses Heil, das so einzigartig ist, weil es sogar die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringt und aus dieser Beziehung und Mitte dieses Verhältnisses zu Gott handelt und lebt und wirkt. Deswegen ist das so gut und so entscheidend. Handeln Sie. Seien Sie nicht irgendein nur ein destruktiver Kritiker, sondern ein konstruktiver Mitarbeiter im Reich Gottes, in der Gemeinde Gottes. Nicht nur einer, der irgendwas erzählt, sondern der das mit seinem Leben lebt, diesen lebendigen Glauben, der natürlich auch aus der Vergebung lebt. Wir sind nicht vollkommen als Menschen, aber wir können mit dem lebendigen Gott leben. Diese vier Dinge möchte ich Ihnen noch gerne auch mitgeben. Bereiten Sie sich vor mit Dringlichkeit. Wachen Sie mit Erwartung. Seien Sie ganz freudig und gelassen und leben Sie handelnd. Das, glaube ich, sind gute Hinweise auch an diesem Beispiel Simeons. Beispiele für uns im Leben des Advents 2005. Gott segne Sie darin. Amen. Ich würde gerne noch mit diesem Gott sprechen. Lassen Sie uns aufstehen und miteinander beten. Du großer, lebendiger Gott, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist, damit wir wieder zu dir kommen können. Herr, wir danken dir, dass wir feiern können. Ich danke dir für diese Gemeinde hier in Markt Schwaben, dass du uns lieb hast, dass diese Botschaft heute hier gilt, Herr Jesus, dass du zu uns gekommen bist, dass nicht nur der Simeon, sondern wir dich und deine Zukunft erfahren können, dass wir Anteil haben und haben können, auch gewinnen können an dich, an deine Vergebung, an deine Zukunft. Danke, dass du heute Morgen hier bist, Herr, dass das möglich ist, auch hier das festzumachen. Danke, dass du uns alle ermutigst, in diesem Vertrauen gestärkt zu werden, fortzufahren, weiterzugehen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass heute ein besonderer Festtag ist, auch hier, heute früh, heute Nachmittag. Herr, bewahre uns davor, dass es nur vorbeirauscht. Segne du uns miteinander, jetzt, dass wir die Dinge festmachen, die du bei uns vertiefen und festigen möchtest. Auch heute Nachmittag, Herr Jesus, segne die, die auch als Gäste kommen und auch sonst uns alle hier, die dabei sein können und werden. Tu du groß in diesen Tagen, Herr Jesus. Du weißt, wo wir zusammenkommen mit Familien, Angehörigen, mit Freunden, mit Nachbarn. Wir danken dir für diese besondere Zeit, wo wir wirklich so schön auf dich hinweisen können. Segne und bewahre uns alle darin. Amen.